And action.
Last weekend, that was really a very, very easy picture to do. What was easy was that there was a territory which has not been used before, namely to make a picture, a serious picture about alcoholism. Until then, a drunken man was a funny man. He was walking backwards, and it was 4 a.m, he was going up to his apartment backwards all the time, and the wife says, come on now, you've got that brain operation in about 15 minutes, not to worry. Big laugh, you know. But this was the very beginnings of AAs, you know.
Ja, es zieht sich durch, dass ich nicht weiß, wie ich die Filme anmoderieren soll. Und jetzt hatte ich gerade sehr, sehr falschen Gedanken, ob ich jetzt lallend das irgendwie introducen soll, den Film. Und es wäre einfach nur nicht okay gewesen. Deswegen jetzt herzlich willkommen, ganz klassisch, zu Directed by Billy Wilder. Wir sind in Episode 5. Ich habe das hier falsch aufgeschrieben. Nein. Ist ja pfui. Wir sind Episode 5 und demnach bei Billy Wilders 5. Film. Ich bin der Joe, falls ihr das erste Mal zuhört. Und der Luke ist dabei.
Hi.
Und der Ted auch.
Hey.
Und Billy Wilders 5. Film ist The Lost Weekend oder Das verlorene Wochenende auf Deutsch aus dem Jahr 1945. Und es handelt von einem erfolglosen Schriftsteller, Don Burnham, der Langzeitalkoholiker ist, zum Start des Films aber seit einiger Zeit, zumindest seit einer Woche oder zwei oder so, clean ist, trocken ist, und seine Freundin und sein Bruder wollen ihm dabei helfen, langfristig halt vom Alkohol wegzukommen, und sein Bruder will mit ihm auf irgendeine Farm fahren oder so, was so ein bisschen so entzugsprogrammmäßig dienen soll. Aber ja, ziemlich schnell stellt sich heraus, dass er noch viel zu sehr in der Sucht hängt und alles dafür tun wird, um weiter trinken zu können. Und was folgt, ist im Prinzip anderthalb Stunden, wie er seinem Bruder und seine Freundin umgeht und andere Leute auch noch hintergeht, um sich immer tiefer in die Alkohol-Scheiße reinzureiten. Und dann endet es nicht so furchtbar tragisch, wie das in den meisten Fällen wahrscheinlich der Fall gewesen wäre, aber es wird schon sehr, sehr finster. Der Höhepunkt des Films ist, dass seine Freundin ihn davon abhält, dass er sich erschießt. Dark Shit, Luke?
Yes.
Ich glaube, letztes Mal habe ich mit Ted angefangen. Mhm. Wie ging es dir mit dem Film? Du hattest ihn, glaube ich, noch nicht gesehen. Erzähl mir mehr.
Ich hatte den Film noch nicht gesehen. Ich hatte vorher noch nie was davon gehört, so wahrscheinlich wie wir alle. Ich fand ihn sehr langatmig in seiner, also es war natürlich nicht so richtig repetitiv, aber irgendwie schon. Irgendwann ist es so ein bisschen eine Slideshow einer Suchtgeschichte. Mhm. Und es gibt einfach schon sehr viele Filme, die das erzählen. Und halt auch, also ich meine, letztendlich sind die Motive ja immer ähnliche. Völlig egal, was jetzt irgendwie die Substanz ist oder die Sucht oder was auch immer. Mhm. So, wir sind hier schon sehr tief drin. Also es ist nicht so eine, erste Bier hinzu, ich will mich umbringen. Aber es ist schon, die Eskalation ist trotzdem da. Und ich finde bei diesen Geschichten ist immer schwierig. Oder, also ich meine, das ist jetzt schon sehr deep gesprochen. Ich finde es bei so Geschichten immer schwierig, die Nahbarkeit aufrechtzuerhalten. Weil man bei so einer richtig krassen Suchtgeschichte immer sagen kann, es hat, keine Ahnung, das hat nichts mit mir zu tun. Aber ich finde das schon sehr nachvollziehbar, würde ich sagen. Aus meiner Perspektive zumindest. Es würde mich interessieren, was ihr dazu denkt. Aber inhaltlich, ja, war es dann irgendwann so, okay, ich weiß jetzt, worauf es rausläuft. Irgendwann war es dann ein bisschen eine Chore, den Film fertig zu gucken. Das Ende ist sehr, sehr notwendig, um ihn ein bisschen positiv zu halten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier, also ich meine, hier hatten sie bestimmt auch ein darkes Ende im Kopf. Wobei, nee, der basiert ja auf einem Buch. Fällt mir gerade ein.
Ja.
Quasi so eine Halbautobiografie. Von daher, okay, ja gut, dann kann man da nicht so viel böses Ende draus spinnen. Ja, also angesichts der Tatsache, dass ich in meinem Job sehr häufig damit konfrontiert bin, dass die Schauspieler, die bei uns arbeiten, ihre Suchtgeschichten erzählen und ich da schon sehr viele sehr eng höre, würde ich sagen, das ist sehr akkurat und sehr, wie es passiert. Und ja, es ist spannend, diese Stationen eines Wochenendes zu sehen von jemandem, der an einem Scheidepunkt, an einem Wendepunkt, Scheideweg steht. Aber ich würde es mir nicht nochmal angucken. Er ist schon langatmig.
Alright. Ted, wie ging es denn dir?
Sehr ähnlich. Ich war positiv überrascht davon, wie respektvoll da umgegangen wird mit der Thematik in diesem Film. Ich habe es im weiten Stimme erwartet. Also als ich den Anfang gesehen hatte, dachte ich mir so, okay, jetzt, was für ein Hijinks wird hier noch irgendwie gezeigt mit diesem, vor allem mit seinem ersten Setup, mit wie er die Flasche da versteckt hat. Dachte ich mir so, okay, wie witzig wollen sie jetzt Alkoholismus darstellen? Aber da ist er zum Glück nicht in die Richtung gegangen. Dementsprechend hat so ein bisschen mehr auch ins Melodramatische, wobei ich auch das Gefühl hatte, da haben sie auch sich ein bisschen zurückgehalten, was... Ja, ich war positiv beeindruckt, einfach nur mit der Herangehensweise an die Thematik. Und Ray Milland auch in der Rolle fand ich sehr stark. Aber ja, ich muss dem Look zustimmen. Etwas langatmig. Ab einem gewissen Punkt hatte ich so das Gefühl, dass wir uns ein bisschen im Kreis drehen, um noch irgendwie die Zeit zu füllen, bis wir dann Feature-Length irgendwie so eine normale Länge haben. Ich fand ihn einfach nicht so tight konstruiert wie jetzt Double Indemnity, wo ich das Gefühl hatte, jedes einzelne Element ist super wichtig und treibt alles voran und geht zum unausweichlichen Ende. Und hier war es dann eher so ziemlich irgendwie entweder meandering oder nichts hatte wirklich diese Signifikanz, wo ich mir dachte, ich weiß jetzt, wieso genau dieser Teil der Geschichte jetzt erzählt wird. Aber ja, im Großen und Ganzen bin ich aber trotzdem noch auf der positiven Seite. Ich fand, viele Aspekte fand ich ziemlich, ziemlich gut. Aber ja, Double Indemnity war schwer zu folgen und sehr, sehr schwer zu überbieten. Und hat dieser Film leider nicht hinbekommen für mich.
Alright. Ja, ich glaube, mir ging es ja ähnlich wie euch. Ich finde es witzig, dass du ansprichst, Ted, dass du erwartet hast, dass es witzig inszeniert wird, weil das genau das Ding war, warum sie diesen Film machen wollten oder warum Billy Wilder diesen Film machen wollte, weil bis zu diesem Zeitpunkt in den 40ern, 30ern, 40ern Alkoholismus nicht wirklich thematisiert wurde in Filmen, wenn dann lustig dargestellt wurde.
Wenn dann
wurde.
Als Joke, ja.
Ja. Also sowas wie diesen Film gab es noch nicht. Und das war die große Neuerung hier dran. Und ja, deswegen habe ich den Film auch so auf zwei Ebenen geguckt. Auf der einen ging es mir sehr ähnlich wie euch. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht, wie ernst das Thema genommen wird und wie authentisch es sich anfühlt, so, ne, was du ja auch schon gesagt hast, Luke, also dass es wirklich die Krankheit Alkoholismus sehr, sehr ernst nimmt und sich sehr damit, also dadurch ja auch, dass es auf einem Buch basiert von jemandem, der das autobiografisch mehr oder weniger geschrieben hat, von was ihm wirklich passiert ist, hat es natürlich die Authentizität des wirklich Passierten und ne, dass der Charakter sich verhält, wie jemand in so einer Situation sich wahrscheinlich verhalten würde und so. Und das hat mich positiv überrascht. Da war ich eben auch so, oh shit, das ist schon sehr krass. Auch für 1945, ne, dass ein Film, das ist fast schon so ein Social-Issue-Drama ist, das sich aber sehr modern anfühlt in seiner, dass es eben nicht artifiziell behandelt wird, das Thema, sondern sehr, sehr grounded, sehr, wir zeigen so wirklich die, also so ein bisschen Trainspotting-mäßig, ne, oder ähnliche Drogenfilme aus jetzt eher neuerer Zeit, aus modernerer Zeit, sehr, sehr ungeschönt, sehr so, okay, wir gehen wirklich in den, ne, bis er da in dieser Klinik ist, die es halt damals so gab, ne, so Alkohol, fast schon Alkohol, psychiatrische Anstalten für Suchtkranke sozusagen, ne? Wo die halt immer wieder gelandet sind, wenn sie auffällig geworden sind und dann halt verwahrt wurden, sozusagen. Das gab's wirklich und da hat auch Ray Milland wohl Zeit drin verbracht, um für die Rolle zu recherchieren und ist dann abgehauen, weil es nicht ausgehalten hat. Fand ich auch eine krasse Geschichte. Das mal nur so am Rande. Ja, also er hat sich da wirklich quasi als Patient, also die wussten, dass er da als Schauspieler ist, aber er wollte wie ein Patient behandelt werden. Und dann ist er wirklich mitten in der Nacht ist er abgehauen, weil ähnlich wie im Film halt jemand einen Anfall hatte und es halt so krass war, dass es nicht ausgehalten hat, ist raus abgehauen und dann hat ein Polizist ihn aufgegabelt, weil er halt einen Mantel anhatte mit der Aufschrift von dieser Klinik und die örtliche Polizei halt wusste, ja, da hauten immer mal Leute ab und dann haben die ihn zurückgebracht und dann musste er es erst mit dem Klinikpersonal erklären, dass er ja der Schauspieler ist und es ist okay, wenn er geht, er darf gehen und so. Also ja, das ist alles super authentisch und genauso fühlt es sich halt auch an. Und das fand ich sehr krass. Mir ging es durchaus auch so, dass ich ein bisschen langatmig fand und dass ich auch das Gefühl hatte, ab einem bestimmten Punkt, okay, wir drehen uns so ein bisschen im Kreis. Und da habe ich dann angefangen, den Film halt aus zwei Ebenen zu gucken. Nämlich aus der einen Ebene ist Johannes im Jahr 2023, der viele Filme dieser Art schon gesehen hat. Und das andere war okay, und wie muss es gewesen sein in 1945, wenn man noch nie einen Film dieser Art gesehen hat? So, ne? Und so hat sich so ein bisschen angefühlt, okay, wir verbringen sehr viel Zeit damit, so jeden Schritt sehr ausführlich zu erzählen und sehr in den Dreck reinzukriechen sozusagen, ne? Denn die Situation von dem Typ mit sich bringt. Und ja, ich hatte sehr das Gefühl, dass es wirklich so ein, okay, wir wollen einem Publikum, das das noch nie gesehen hat, das jetzt verdeutlichen. Und das habe ich versucht, so ein bisschen zu trennen. Also haben wir auf der einen Seite 2023 Johannes, der immer noch sehr positiv überrascht war von dem Film und den sehr gut fand, aber wenn auch ein bisschen langatmig und eben sich so ein bisschen im Kreis drehend und dann so im Kontext der Zeit super beeindruckt davon und also halt, wie krass muss es gewesen sein, wenn du noch nie sowas gesehen hast und eher gewohnt bist, dass halt, oh ja, da jetzt der lustige Alkoholiker, bla bla bla, wahrscheinlich sitzt du da im Kino und denkst eben gerade am Anfang mit der Flasche, ah, ich weiß, worauf der Film rausläuft, hehehe, guck ihn dir an. Und dann wird es halt immer ernster und du versinkst du in deinem Sessel und denkst dir, oh fuck.
Ja, ja.
Und wirst mit was konfrontiert, was du so, wenn du es nicht in der Familie erlebt hast, einfach noch nicht gesehen hast. Und das muss, glaube ich, schon krass gewesen sein.
Ja, das stimmt schon. Und man muss auch wirklich betonen, wie auch im Kontext von ja, aber auch in unserer Zeit, wie ernst der Film das nimmt. Mhm. Und ich habe mich jetzt auch gerade zurückgeinnert. Ich meine, wir haben ja beim letzten Film von Penny Marshall drüber geredet, wie positiv überrascht wir waren bei Riding Cars with Boys, wie einfühlsam sie mit Drogensucht umgegangen ist in dem Film. Und es war ein Film aus den frühen 2000ern und wir waren beeindruckt.
Ja, und total.
Das heißt, das Stigma ist immer noch da, was jegliche Sucht angeht, vor allem was Drogen angeht. Und Alkohol ist eine Droge. Das heißt, also wir haben schon so viele Negativbeispiele gesehen, wo wir das letzte Mal über einen Film applaudiert haben, für einen Film applaudiert haben, der halt 20 Jahre alt ist und nicht der 80 Jahre alt ist, die aber ähnliche Themen, also bei ihr ist auch nur ein Teil des Filmes und hier ist es halt der Fokus, aber es ist trotzdem wichtig irgendwie, es ist wichtig anzumerken, dass es halt immer noch auch in unserem Kontext eine extrem respektvolle Weise ist, mit dieser Thematik umzugehen.
Ja, genau, das Gefühl hatte ich eben auch, also das schon hervorzuheben, finde ich, also ne, den Film in den Kontext zu stellen, in den er, glaube ich, gehört. Was nicht weniger relevant macht, dass er halt aus heutiger Sicht ein bisschen sich zieht dadurch, was ja auch völlig okay ist. Aber das habe ich eben versucht, so ein bisschen zu vereinen. Also das war ein krasses Erlebnis, vor allem halt auch, weil ich keine Ahnung hatte, worum es in dem Film geht. Also ich kannte nur den Titel und ich wusste irgendwie, dass es so einer der, also Double Indemnity ist so ein super Durchbruchsfilm für ihn und ich wusste, dass es noch ein viel, also vom Erfolg her können wir am Ende drüber reden, der war nochmal sehr viel erfolgreicher als Double Indemnity. Also das ist so der erste richtig große Film, der ihn zu dem Namen gemacht hat, ne, für den man ihn dann gekannt hat. Und damit hatte ich ihn auf dem Schirm, ohne irgendwas vom Inhalt zu wissen und ich kannte immer nur das Poster und das ist halt so ein bisschen, könnte auch Peter Lorre sein, also wo Ray Milland einfach so ein bisschen dramatisch in die Kamera guckt, das erinnert mich immer so ein bisschen an The Man Who Knew Too Much, wo der sehr grüne Peter Loche mit der Zigarette da auf dem Poster ist, so, ne? So einfach nur so ein Charakter, der irgendwie high dich anguckt. Ja, deswegen ohne irgendwelchen Kontext war ich da war schon ein Erlebnis, dieser Film. Zu Beginn ein paar Hintergrundinfos natürlich, wie immer. Das Ganze hat angefangen damit, dass Billy Wilder auf einer Zugfahrt durch die gesamten Staaten dieses Buch entdeckt hat. Also quasi vor dem Antritt der Zugfahrt dieses Buch gekauft hat und es während dieser Fahrt durchgesuchtet hat und quasi in einem Zug durchgelesen hat, weil es nicht mehr weglegen konnte. Und dann eben so begeistert von dem Buch war, dass er Paramount angerufen hat und überredet hat, dass die Rechte am Buch kaufen. Also zumindest zu dem Zeitpunkt hatte Billy Wilder schon so viel Einfluss, dass sie ihm das Buch gekauft haben und dass sein nächster Film werden konnte. Der größte Unterschied zum Buch ist, dass im Buch noch ein Teil des Buchs oder ein großer Teil des Buchs auch noch sein Struggle mit seiner eigenen sexuellen Identität ist, ne? Weil ich weiß jetzt nicht genau, worauf es im Buch rausläuft, aber ich glaube, er ist homosexuell und muss auch noch damit klarkommen und das ist Teil seiner Alkoholsucht, Teil dessen, warum er alkoholkrank ist, ne? So dieser homosexuell zu sein in den, wahrscheinlich, wo er es geschrieben hat, in den 30ern noch so, ne? Mm. Ja, gute Zeit. Das musste aber vom Studio rausgenommen werden und von der Zensur. Also das, bevor die überhaupt mit dem Drehbuch losgelegt haben, wurde von Anfang an gesagt, ja, no. Oh, ich weiß gar nicht, aber ja, whatever, was auch genauer ist, ist unwichtig. Im Film ist es noch so ein bisschen Überbleibsel drin mit Gloria, der Prostituierten in der einen Kneipe, die immer so ein Date mit ihm will und wo er halt so, ja, dann sogar was mit ihr ausmacht, aber sich dann nicht, also ne, sie dann ja, ausweicht so, sozusagen, ne? Also da ist es so ein bisschen noch drin, im Film wird es halt nicht thematisiert, warum er ihr ausweicht. Mhm. Da ist es mehr so, naja, weil er besoffen ist.
Well.
Ray, ja, Ray Milland hatte, das zieht sich quasi durch mit, deswegen hatte ich die auch letzte Folge verwechselt so ein bisschen, mit Fred McMurray, der der Sorgen hatte, so einen unlikable Charakter zu spielen. In Double Indemnity hatte Ray Milland hier Sorgen, einen Alkoholiker zu spielen. Aus demselben Grund im Prinzip, dass er halt ein bestimmtes Image hatte, gerade als Romantic Lead. Hier jetzt wirklich, wir hatten ihn in Major and the Minor als den Romantic Lead. Und das war mehr so, waren so die Rollen, für die er halt bekannt war, für die er eine Fanbasis hatte. Und er hatte halt auch, wie Fred McMurray, Angst, sich quasi seine Karriere kaputt zu machen, wenn man ihn so auf der Leinwand sieht und ihm das vielleicht einfach, das, die Angst von Schauspielern ist ja in dem Fall immer und auch bis heute, dass Leute Charakter und Person und Schauspieler nicht trennen können. Ja, im Zweifelsfall, und dass das abfärbt sozusagen auf das öffentliche Image. Aber er hatte halt einfach so viel Bock und Interesse nochmal mit Billy Wilder und Charles Brackett gerade als auch Team zu arbeiten und hat deswegen zugesagt.
Nice.
Jo, und damit würde ich sagen, so viel mal zu den anfänglichen Hintergrundinfos.
Okay.
Die Frage wie immer in die Runde, was sind die Momente? Gibt es Momente, Szenen, whatever, Dinge, die ihr als erstes ansprechen wollt?
Ich glaube, die allererste Szene, mit der würde ich gerne anfangen. Weil es ist so, das ist so bezeichnend und offensichtlich, wie einfach so dieses Lügengebilde nicht nur vor anderen, sondern auch vor ihm selbst schon irgendwie steht. Mhm. Also einfach so aufgebaut ist. So mit allen möglichen Ausreden und Ausflüchten und irgendwie versuchen, die wegzukriegen und die Flasche, die er versteckt hat, und dann auch im Verlauf des Films immer wieder weitere Flaschen, die dann, oder die andere, die zumindest eine, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob es noch eine zweite gibt. Aber ne, seine Verstecke. Ja,
er hat die eine in der Lampe halt noch, die er dann entdeckt, ja. wo er das Licht anmacht und dann der Schatten auf der Decke und so.
Ja, genau, stimmt. Das war, ja. Also, das ist schon, da dachte ich schon so, oh shit, der ist tief drin im Scheiß. Gleich so ein.
Ja. Ja, ist interessant, weil ich ja, wie gesagt, hatte, es in eine ganz andere Richtung erwartet hatte.
Ja.
Wegen dieses, keine Ahnung, es fühlt sich einfach so elaborate an und dann. Dann ist er so vorsichtig und dann will er ihn gerade austricksen, indem er ihn was suchen lässt und es funktioniert nicht. Und ich habe mir so, das hat so einen richtigen Screwball-Setup. Und da hatte ich richtig Angst, also nicht Angst, aber ich hatte so ein Gefühl, dass es in diese Richtung geht und war dann ganz froh, dass es nicht in diese Richtung gegangen ist. Aber ja, es ist interessant zu sehen, dass du es von Anfang an so, ja, okay, ist halt heavy. Das ist halt jemand, der schon irgendwie 10 Schritte voraus versucht zu planen, um zurück zum Alkohol zu kommen.
Mhm. Ja, ich fand's als Intro für seinen Charakter sehr effektiv. Also ich hatte ja jetzt auch nie diese Assoziation mit Screwball. Also das ist jetzt gar nicht, was ich erwartet hatte. Deswegen ging es mir eben auch nicht so. Also ich hatte jetzt nicht, wo ich die Flasche an dem Seil außerhalb vom Fenster gesehen habe, war jetzt nicht meine Assoziation, aber das ist jetzt irgendwie lustig gemeint. Ich fand's als Charakterintro halt einfach sehr, es ist super ökonomisch, ne? Es ist so, du weißt von Anfang an, weil du diese Flasche am Anfang gleich gesehen hast, dass er nicht die Wahrheit sagt, wenn er mit seinem Bruder redet, ne? Das ist einfach, die Fallhöhe in der Szene ist sofort klar, so, ne? Okay, alles, was er mit seinem Bruder erzählt, ist Bullshit, und auch, was er mit seiner Freundin redet, wenn sie dann dazukommt, ist Bullshit, und wir wissen alle, dass er im Prinzip nur darauf hinarbeitet, wann er dann diese Flasche aus dem Fenster raus reinholen kann. Und
dass er auffliegen wird auch. So,
ne? Ja, das auch, ja. Genau, dass es wahrscheinlich hoffnungslos ist in irgendeiner Form. Also es ist super effizientes Filmemachen, effizientes Schreiben, ne? Einfach, dass du innerhalb von Sekunden im Prinzip den Konflikt, das Konfliktpotenzial des Charakterdreiecks klar machen kannst.
Mhm.
Also davon war ich eigentlich am meisten beeindruckt. Und dass es halt auch super visuell erzählt ist, ne? Du hast einfach nur diese Flasche vorm Fenster und damit weißt du, was Sache ist. Ja, Punkt. Das ist einfach. Und ich glaube, das funktioniert eben auch dann, wenn man es erst denkt, das ist irgendwie lustig gemeint, ne? Weil ich glaube, wird dir wahrscheinlich so gegangen sein, dass man merkt ziemlich schnell, dass es wahrscheinlich nicht lustig gemeint ist, oder?
Ja,
oder also,
ja.
Das, ich schätze mal, das wird jetzt nicht lang aufgerecht, also der Fall gewesen sein, dieser Gedanken, der wird nicht lang standgehalten haben, ne?
Nein, das war einfach nur, es war der Setup. Und der Setup für mich hat sich halt irgendwie so, keine Ahnung, wie gesagt, dieser elaborate Touch. Und halt mit dem Ding von, und ich meine, ich habe ja nicht mal so viele Filme, so ältere gesehen, aber ich hab eher so das Gefühl, es kommt vielleicht von alten Comics oder so altes, so Mickey Mouse oder alte Disney-Filme oder alte irgendwie so, dass das Alkohol in dem Kontext eher immer so auf die leichte Schulter genommen wird. Immer so ein bisschen, ja, wenn nicht lustig, dann aber zumindest so kleinmachend. Also als ob das halt, das ist kein irgendwie, das ist einfach so ein kleiner Character-Trait, das ist kein Problem. Und ich glaube, mit dem Kontext habe ich quasi diese Flasche gelesen. Aber ja, klar, es wird relativ schnell klar, dass es dann nicht eine Komödie ist. Aber ja, zumindest das war halt meine erste Reaktion.
Ja, ich meine, es kommt halt auch aus einer Zeit, wo halt so, wenn irgendwie Alkoholismus in einem Film ist, dann ist es so der wacky drunk uncle, ne, der halt auch noch rumrennt. Oder so die, so der Klassiker irgendwie.
Ja, diese rote Western Nase und
oder,
so.
Ja. Ja, so, ne, du hast immer die Säufer in der Bar, die aber so Comedic Sidekicks sind, mehr oder weniger, ne?
Ja, und das, ich meine, und das ist ja nicht mal bei den alten Filmen, das hat sich ja bis von vor 20, 30 Jahren so gehalten. Irgendwie, keine Ahnung, Cheers oder so, eine der größten Shows überhaupt. Was war das, ja, in den, klar, 80ern? War es auch so einfach, du hattest auch einfach deine Stammgäste, die ganze Zeit nur am Saufen waren, und es war halt auch alles nur Komik. Mhm. Beziehungsweise wahrscheinlich nicht alles. Ich habe die Show nicht gesehen. Ich bin mir sicher, da gab es auch viel Herz und viel auch ernste Themen, aber die waren vielleicht gar nicht mal so auf den Alkohol bezogen.
Ich habe es nie gesehen. Aber es ist einfach, ja, spannend, dass in so einer Zeit was so Prävalentes irgendwie so beleuchtet wird, auf jeden Fall.
Ich habe auch gerade gesehen, weil ich auf IMDb bin und da läuft dann ja stumm meistens der Trailer zum Film. Ich fand es gerade interessant, weil ich gesehen habe, dass im Marketing der damaligen Zeit im Trailer aus 1945 tatsächlich, das habe ich noch nie gesehen in so einem älteren Trailer, Auszüge aus den Reviews eingeblendet wurden. Weil heutzutage hast du das ja immer so, ne, wo dann irgendwie so, the best movie of the year, und dann siehst du irgendwie drunter The Guardian, whatever. Und hier war es gerade wirklich auch so, irgendwie deserves unmitigated praise, irgendwie sowas, und dann The New York Times oder sowas. Also im Trailer aus, ich meine, der ganze Trailer, wenn man den sich auf IMDb anschaut, ist im Prinzip nur Quotes aus den Reviews. Also spannend, spannend, wie ich finde.
Ja, ist interessant, weil, ja, wie du gesagt hast, heutzutage ist das einfach everywhere, also Leute schauen da nicht mal drauf, also es bedeutet halt gar nichts.
Ja.
Aber tatsächlich habe ich noch nie einen Elterntrailer gesehen, der diese Methode anwendet.
Yo, Zeit für einen Trivia-Punkt.
Ja, genau.
Oder was wolltest du sagen?
Ich habe gerade über Awards nachgedacht bei diesem Film.
Ja, okay, kommen wir ganz am Ende dazu.
Ja, genau, dann kommen wir dazu. Ich habe es gerade gesehen. Holy, okay.
Für die Szenen, wo Ray Milland kaputt durch New York stolpert, das haben sie einfach im echten Passanten- und Straßenverkehr gedreht, indem sie die Kameras halt versteckt in irgendwelche Trucks verbaut haben, die quasi neben ihm hergefahren sind, und die haben ihn einfach durch die tatsächlichen New Yorker Straßen stolpern lassen, und das ging wohl auch sehr lange gut, ohne dass ihn irgendjemand erkannt hat, bis es dann halt nicht mehr gut ging und ihn irgendjemand erkannt hat, und wo sich dann wirklich zu der Zeit wohl das Gerücht durch die Klatschpresse verbreitet hat, dass Ray Milland irgendwelche Drogenprobleme hat, weil er in New York gesichtet wurde auf einem Bender sozusagen.
Ach Gott, die Klatschpresse.
Hat sich nicht verändert. Für die Szene, also wir haben ja so zwei, drei so ein bisschen abstraktere Sachen, ne? Also es gibt einmal da, wo er, ich weiß gar nicht mehr, gegen Ende irgendwo, wo er diese Vision hat von den ganzen Mänteln mit der Flasche drin und so. Aber dann, es gibt ja auch ganz gezielt diese eine Halluzination, die er halt hat mit der Fledermaus und der Maus, ne? Also wo es in dieser psychiatrischen Anstalt auch darum geht, ja, viele, die irgendwie in so einem super Suchtwahnsinn haben, dann irgendwelche Halluzinationen mit dem einen Typ, der dann irgendwie sieht, dass lauter Käfer über ihn drüber krabbeln und so.
Ja.
Billy Wilder hatte da eigentlich vor, oder in seiner Vorstellung sollte das eigentlich mal super surrealistisches, Hieronymus Bosch-inspiriertes sein, was er da sieht. So was richtig abgefahrenes, expressionistisches. Und das musste er dann aber nach Diskussionen mit dem Studio und mit Charles Brackett aufgeben und sich nur auf die Fledermaus und die Maus konzentrieren. Spezifisch mit der Forderung vom Studio, dass er jetzt bitte hier keinen German Expressionism auspacken soll.
Ja, ich meine, kann man schon verstehen irgendwie, aber wäre natürlich wesentlich besser gewesen.
Ey, ich hätte es sehr gefeiert. Ich wäre sehr interessiert daran gewesen, wie das in einem Wilder-Film aussieht.
Das sind übrigens Anfänge oder Teile von Krampfanfällen, wenn ich das richtig, also Delirium, das ist quasi ein Delirium, was er da durchlebt. Und das ist tatsächlich eine mögliche Todesursache von einem Entzug. Also Alkoholentzug ist der einzige Drogenentzug, an dem man tatsächlich sterben, also direkt sterben kann. So.
Okay.
Dass dein Körper einfach einen Krampfanfall bekommt und du, ich weiß gar nicht, dann erstickst du vermutlich. Ich bin mir nicht sicher, was genau ist es dann, aber ja, genau. Also ein Pegeltrinker, so wie er das ist, sollte nicht kalt entziehen. Das ist richtig scheiße. Hab schon mal den Anfang von so einem Anfall erlebt bei jemandem. Das ist echt gruselig.
Jesus.
Ja. Ja, also und das war, also ich meine, das ist in der, das, was er von den anderen sieht, so diese Deliria, diese Halluzinationen und so, ich meine, das ist natürlich ein bisschen overstated für einen Film, aber ja, kann schon auch passieren. Also es ist alles relativ realistisch.
Ja, das ist tatsächlich die Frage, die mir da aufgekommen ist, also spezifisch in dieser Anstalt, wo er da ist, wie realistisch ist das? Weil da hatte ich jetzt keine Erfahrung damit, aber gut zu wissen.
Ich meine, dass alle gleichzeitig irgendwie, das ist so ein bisschen übertrieben. Aber nee, ich meine, ich habe schon Leute erlebt, die Halluzinationen hatten, wenn sie entzügig waren. Das kann durchaus Wahrnehmungsstörungen. Die weißen Mäuse sind schon real. So, also, das passiert schon manchen Leuten.
Yikes. Ja, also wohl so dieses, ja, also das hatte ich halt zumindest gelesen, dass ja Ray Milland sich da wirklich hat nicht einweisen lassen, aber halt in so einer Klinik war und halt eben genau so einen Anfall, wo halt einer eingeliefert wurde, der dann halt durchgedreht ist und der dann halt alle anderen, wo dann halt Halligalli war, so für eine Zeit lang und was er nicht ausgehalten, also das, darauf basiert die Szene auch so ein bisschen, ne, auf dem seiner echten Erlebnis, wo er es dann nicht mehr ausgehalten hat und wirklich abgehauen ist, weil es ihn so fertig gemacht hat. Also deswegen habe ich mir schon gedacht, okay, irgendwas Wahres wird dort dran sein, aber
puh.
Jupp. Yeah.
Halleluja.
Sorry, yo, für den Bummer, aber
ja, apropos Bummer. Ich würde ganz gerne mal über die anderen Charaktere so generell in dem Film reden, weil ich fand es interessant, dass ja so außer seine Freundin und sein Bruder nahezu alle Charaktere in irgendeiner Form irgendwelche Enabler sind, so den ganzen Film über, ne? Inklusive der Größte ist im Prinzip der Typ in der Bar, ne? Der eben auch von vornherein sagt, ja, hey, du solltest nicht hier sein, aber dann ihn halt doch saufen lässt, wenn er nur Geld dabei hat und lange genug überredet sozusagen. Und das fand ich eine ganz interessante Dynamik, ne? Auch mit der Gloria, mit der Prostituierten und generell so einem ganzen Cast of Characters, die halt alle mit dazu beitragen, aber trotzdem Mitgefühl mit ihm haben. Ne? Es ist auch so eine schwierige moralische Grauzone, wie es halt auch für Leute sein kann, ne? Die sowas miterleben, aber nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und so. Na, okay, also was ist jetzt die Kosten-Nutzen-Abwägung, wenn ich den jetzt versuche, hier rauszuschmeißen und der dreht mir hier durch, wenn ich den jetzt aus meiner Bar rausschmeiße? Oder tut er mir sogar leid und ich möchte einfach nur, dass es ihm besser geht und gebe ihm deswegen vielleicht ein Glas oder so? Also es ist eine interessante moralische Grauzone, in der die sich so bewegen, gerade der Barkeeper. Und ich fand, der hat es auch sehr gut gespielt, so. Ja, diese unterschiedlichen Emotionen, die so damit verbunden sind. Wie habt ihr den denn gesehen?
Ja, ist interessant, weil so die Rolle vom Barkeeper, ich habe ihn jetzt nicht als Enabler gesehen, speziell, weil es halt, ja, es ist halt ein Barkeeper.
Nein, ich habe es insofern als Enabler gesehen, weil seine Freundin und sein Bruder bei ihm waren und ihm gesagt haben, yo, der Typ hat ein Problem, du gibst dem bitte nichts mehr.
Ja, ja.
Und er sich dann halt doch dazu entscheidet, relativ schnell, okay, ja, gut, komm, hier.
Doch, das kann ich schon sehen. Ich glaube, das ist so, aber auch genauso, wie er es gesagt hat, das hat sich aber für mich aber auch direkt so als Mantra angehört. Und ich glaube, das ist so ein Mantra von, dass du halt einfach hast, wenn du in einer Bar arbeitest. Weil ich glaube, das war nicht der Erste, das wird nicht der Letzte sein. Das ist so.
Ja.
Das ist genau diese Kostenrechnung, die er macht. Also okay, wenn die beiden sich auf mich aufregen, da wird nichts passieren, aber wenn der hier anfängt rumzurandalieren, dann ist die Kacke am Dampfen. Deswegen, ich glaube, das ist immer so Least Resistance. Und dann konnte ich, also ich konnte es total sehen, dass die Dynamik genauso abspielt. Vor allem, wenn es halt jemand ist, der wirklich so ein Repeat-Customer ist, der dann immer wieder da ist. Man kennt sich eigentlich schon. Und es tut dir zwar leid, aber was kannst du machen? Und es ist auch nicht deine quasi Verantwortung, beziehungsweise wie würde ein Mitte 40, Anfang 50-jähriger Mann reagieren, wenn du jetzt anfängst, ihn zu bevormunden, was und was er nicht zu tun hat. Und vor allem, wenn er halt schon irgendwie was sucht oder schon betrunken ist oder was auch immer. Also ich kann das schon sehen. Ich finde, die ganzen Nebencharaktere sind auch so ein großer Aspekt davon, wie authentisch und real sich einfach das alles anfühlt. Also es ist, und wie du gesagt hast, er tut denen ja trotzdem noch leid. Und das ist halt auch nochmal dieses Respektvolle, dass es so betrachtet wird, weil das ist auch wieder sowas, was man eigentlich nicht so gewohnt ist. Vielleicht weniger aus Filmen, sondern eher so aus keine Ahnung, aus der Gesellschaft oder zumindest was ich von älteren Generationen gewohnt bin, ist, dass man nicht wirklich Mitleid mit Suchtbetroffenen hat, sondern das ist so eine, das ist so eine große Sache von pull yourself up by your bootstraps, dass man, dass es einfach eine Sache ist, die man einfach mit Willensstärke regelt und das war's dann schon.
Ja.
Und ja, ist halt auch sehr positiv, dass alle so in dem Licht zu sehen. Weiß ja, gar nicht, ob was ich hinaus wollte, aber ja.
Genau. Nee, aber ich fand, dass das war das Interessante, gerade bei dem Barkeeper und vielleicht auch bei der Gloria, die ja auch in der Bar ist und die es auch mitkriegt und so. Na, also dieses, wie viel Verantwortung siehst du in dir selber, ne, da jetzt einzugreifen? So, ne? Also wo siehst du dich dabei? Und ich finde da, na, so dieses, na, okay, das ist ein erwachsener Mann und was, legal kann ich, also ist er absolut dazu fähig, hier bei mir so viel Alkohol zu kaufen, wie er will im Prinzip, so, ne, und auch dann die Überlegung, naja, will ich jetzt mit den Ärger einheimsen, wenn ich ihn jetzt dran zu hindern, wenn ich versuche, ihn rauszuschmeißen und so.
Ja, erstmal das und zweitens halt auch, um ihn zu schützen, weil
ja.
Viele Barkeeper sind so, ja, okay, ich schmeiß ihn raus, was macht er auf der Straße? Also viele Alkoholiker, also viele Bars sind einfach Safe Spaces für
auch das,
ja. Für also wirkliche Alkoholiker. Und werden auch so vom Barkeeper auch gesehen. Also, dass man darauf aufpasst, dass sie sind hier und sie stellen nichts an und sie tun sich selber nichts und wir regeln auch, dass sie irgendwie nach Hause gebracht werden. Solche Sachen halt.
Ja.
Also, es ist ein komplexes Thema.
Super komplex, ja.
Ich weiß gerade gar nicht mehr, was die initiale Frage war, wie wir da hingekommen sind.
Enabler, nicht Enabler.
Ja, genau.
So wie in diesem, also was ist die moralische Grauzone, in der der Barkeeper sich versucht zu bewegen, so, ne?
Ja, es ist, also ich meine, Bars haben ja diese, ich weiß nicht, ob es schon, also ich weiß nicht, wie es in den USA ist, ich weiß, dass in Deutschland du ja einfach das verweigern kannst, den Service. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch ganz viele Kneipen, die nur davon leben, ne, dass Leute ganz offensichtlich ein Problem haben. Ich meine, wenn jemand um 10 Uhr zu dir in den Kiosk kommt und ein Bier kauft und er ist nicht offensichtlich irgendwie Teil von, keine Ahnung, einer Bachelorparty oder hat gerade eine Abiturprüfung bestanden oder was auch immer, so dann
Ich meine, es ist ja auch so die Frage, also das weiß ich auch nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich weiß, glaube nur bei Glücksspiel ist es ja so, man kann sich ja freiwillig sperren lassen. Wenn man weiß, man hat ein Problem, dann kann man sich irgendwie auf so eine Liste setzen lassen, dann wissen Spielhallen Bescheid und lassen einen nicht rein, so, oder lassen einen nicht spielen, irgendwie so. Habe ich mal eine Doku drüber geschnitten, das ist auch schon Jahre her, ich weiß nicht, was da der aktuelle Stand ist. Aber ich glaube, sowas gibt es ja jetzt bei Kneipen nicht und ich weiß auch nicht, wie es ist, weil hier ist es ja, in dem Film ist ja so, dass jetzt der Bruder und die Freundin in die Bars gehen und sagen, yo, hier, der hat ein Problem, bitte gebt dem nix. Ich bin mir ziemlich sicher, auch in Deutschland könntest du jetzt nicht als Angehöriger das machen, ne? Das muss die Person selber irgendwie. Also jetzt bei Glücksspiel weiß ich es jetzt halt, ne, muss die Person selber sich ja, glaube ich, auf die Liste setzen, also sperren lassen und es kann, glaube ich, kein Angehöriger machen. Eben weil erwachsener Menschen frei, ja, man hat ja die Freiheit, sich das Leben zu ruinieren, wenn man es will. So, ne, also das ist super schwierig und ich finde, der Film stellt das eigentlich sehr schön dar, ne, dass ja der Bruder und die Freundin eigentlich alles versuchen, was in ihrer Macht steht, so, ne. Die machen ja die Arbeit, die gehen in die Bars und sagen, hey, ihr kennt den, bitte nicht. Ne, genauso in die Läden, genauso irgendwie der Pornshop und so, also es ist einfach alles. Die haben ja schon die ganze Runde gemacht und trotzdem ist er ein erwachsener Mann und jede einzelne Location, so jeder einzelne Charakter trifft er dann, also versucht er halt irgendwie sich in diesem Space, in diesem Gray Space zu bewegen. Und das fand ich halt so als moralisches Gedankenspiel ganz interessant. Weiß nicht mehr, worauf ich darauf raus will damit, aber ich fand es einfach so, ja, spannend.
Absolut.
Laut Billy Wilder hat die Alkohollobby Paramount $5 Millionen angeboten, den Film nicht zu veröffentlichen.
Das ist,
ja. Eben weil es noch nie einen Film gab, der sich so mit Alkoholismus beschäftigt hat. Und das der erste war.
Und die wollten direkt die Bremse ziehen.
Absolut. Und vor allem, ne, ist ja nicht lang her seit der Prohibition und so weiter. Ja, also ist eigentlich so, okay, das ist, die machen ja gerade ihre Hochzeit. Da ist ein legales Business. Ja. Wollten wohl direkt den Riegel vorschieben. Er hat dann irgendwie so gescherzt, ja, wenn sie es mir direkt angeboten hätten, hätte ich es vielleicht gemacht. aber Paramount hat sich auf jeden Fall nicht drauf eingelassen und ich glaube, sie hatten auch deutlich mehr als 5 Millionen letztlich damit verdient. Aber das Paradoxe und Interessante daran fand ich auch, dass nicht nur die Alkohollobby versucht hat, den Film zu finden, auch Alkoholsuchtgruppen haben sich gegen den Film ausgesprochen vor seiner Veröffentlichung und haben versucht, den zu boykottieren, ja, weil die Angst da war, dass der Film zum Trinken verleitet, wenn er das Thema so frank diskutiert, ne, so sich so offen damit auseinandersetzt. Was natürlich jetzt aus heutiger Sicht ist, ist, glaube ich, ein bisschen paradox. Ich habe versucht, mich so in die Zeit reinzusetzen, wenn es einfach noch gar nichts in diese Richtung gab, wenn es kein realistisches Beschäftigen mit Alkoholismus gab. Und ja, vielleicht kann ich schon sehen, dass, wenn man dann denkt, naja, okay, wenn es aber wirklich so mainstreamig gemacht wird dadurch, so, keine Ahnung. Also, ja,
vielleicht
ich fand es interessant.
Das zeigen. Also, vielleicht war die Logik einfach, alles, was gezeigt wird, ist ein Endorsement.
Ja, sowas muss es sein.
Weil normalerweise so dieses Genusstrinken, was der da hat, also nicht mal Genusstrinken, hier ist ja so ein Suchttrinken, aber so dieses, ich brauche das jetzt einfach. Und wie er das einfach weghaut, den Alkohol, das siehst du ja normalerweise nicht. Normalerweise siehst du die Art vom Trinken, siehst du das, was er in der Oper sieht, ist das einfach High Society und dann so ein kleines Klinken. Also ist dann eher so, Alkohol ist eigentlich nur so ein Signifier dafür, dass halt gerade jemand ein guter Gastgeber ist oder sowas und jemandem was angeboten wird. Also normalerweise wird da nie mehr drauf eingegangen in den meisten Filmen.
Ja, es ist halt mehr so Decoration, Dekoration Deko, für eine gute Zeit haben, in Anführungszeichen, oder eine entspannte Zeit, gute Zeit, whatever. So,
ne? Genau, genau. Ja. Und da ist auch niemand betrunken oder so, sondern einfach, man hat halt einfach Spaß.
Ja, genau. Es ist halt nicht das zentrale Thema.
Ja, deswegen könnte ich das sehen, es wird einfach direkt gezeigt, so in dem Sinne von jemand, der sich das anschaut, der hat direkt das Bedürfnis, da mitzumachen.
Ja, oder ich habe mir dann auch gedacht, vielleicht das war auch so die Angst, dass Leute, die vielleicht trocken sind, dann rückfällig werden könnten, wenn sie es so zu sehen bekommen, keine Ahnung. Also ich bin da jetzt eher so, nee, ich glaube, es ist eher hilfreich, so einen Film zu haben, der sich so damit beschäftigt. Weil wenn man selber davon betroffen ist, dann fühlt man sich vielleicht gesehen dadurch und es ist vielleicht ein Denkanstoß, sich Hilfe zu suchen. Und für Leute, die noch nichts damit zu tun haben, ist es halt einfach ein Einblick in eine Welt, die sie sonst nicht kennen, was Empathie fördert und bla bla bla. Also ich bin da ja eher ganz auf der anderen Seite und deswegen fand ich so interessant, dass von beiden Seiten es Bestrebungen gab, halt den Film zu boykottieren.
Das ist tatsächlich spannend. Aber ich meine, ja, wenn man neue Wege geht, dann wird man auf Widerstand treffen. Ein bisschen allgemein gehalten, aber ja, letztendlich.
Ja. Ich meine, es wirkte mehr so wie, also jetzt so halt 80 Jahre später vom Lesen her, es wirkte so ein bisschen wie so eine Übervorsichtsreaktion, so nach dem Motto, ne? Einfach lieber gar nichts porträtieren als eine falsche Reaktion hervorrufen. So, ne?
Ja, das ist die amerikanische Logik, also lieber Abstinenz als Education.
Ja, es waren auch so Abstinenzgruppen und so, die halt, die das machen. Oder ich weiß gar nicht mehr, was die genaue Bezeichnung war, irgendwie Mäßigungsgruppenmäßigkeit wäre, glaube ich, so die Übersetzung. Ja, whatever. Ja.
Das war das, was 50 Jahre später einfach dieses Say No to Drugs.
Yeah.
Ja, schon ein bisschen.
Ich meine, das ist ja bis heute Teil der amerikanischen Gesellschaft so, dass es gibt ja kein öffentliches Trinken, ne? Du darfst keinen Alkohol in der Öffentlichkeit konsumieren in den meisten Regionen und so weiter. Das ist auch so lustig, wo ich damals USA-Austausch gemacht habe, woran ich mich sehr genau noch erinnere, so, wo die bei uns in Deutschland waren, bei uns in der Schule. Und dann war ein Laster da und hat Getränke, so ein Getränkelaster da und hat Getränke an die Schulkantine geliefert. Und da war halt fett Bierwerbung drauf. Und dass ein Lastwagen mit Bierwerbung auf einem Schulgelände steht, war für die so, what the fuck is happening?
Und halt hier war, und hier ist es,
sure.
Ja, da war halt Werbung für die örtliche Brauerei. Ja, genau.
Sehr, sehr witzig.
Ich denke, cute.
Genau, kann man jetzt, kann man sich drüber streiten. Ich bin da ja eher relaxter damit. Bei dem Dreh zu The Lost Weekend hat Billy Wilder auch seine spätere Ehefrau Audrey Young kennengelernt. Die hat eine Statistenrolle gespielt. Die ist in der Szene, ich glaube, es ist in der Szene, wo er dann auch diese Handtasche versucht zu klauen und dann rausgeschmissen wird. Sie ist diejenige, die ihm seinen Hut gibt, bevor er rausgeschmissen wird. Und ich glaube, man sieht sie nicht mal, sondern nur ihre Hand wohl kommt irgendwie ins Bild. Und Billy Wilder hat später gesagt, er hat sich in diese Hand verliebt oder in diesen Arm verliebt. Und hat sie angesprochen und die beiden waren verheiratet bis zu seinem Tod 2002.
Witzig.
Also das war, das lange schon, Ding.
Also ich hab's, Audrey Long hast du gesagt, oder?
Audrey oder Young.
Young, okay, nee, dann habe ich gehört.
Young wie jung.
Dann habe ich gerade auf eine andere Orgy geklickt und so, die hat ja ein eindrucksvolles Bild auf Letterboxd, aber das war dann die falsche.
Okay, im selben Film oder was?
Im selben Film. Und da steht auch so Cloakroom Attendant oder sowas.
Audrey Long. Witzig. Aber ich glaube, das ist sie nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Warte, Orange Weekend. Oder ich habe es mir falsch aufgeschrieben, aber.
Nee, das sind zwei, zwei verschiedene Frauen. Ja,
ja, ich glaube, Cloakroom Attendant, das ist die, die in der Oper rumläuft und die Mäntel einsammelt und so.
Ah, tatsächlich. Weil
ich habe auch erst gedacht, das wäre sie.
Ich glaube, das ist tatsächlich einfach ein Fehler bei Letterboxd, weil die sind genau gleich. Also auf IMDb ist Audrey Young Cloakroom Attendant und auf Letterboxd ist Audrey Long Cloakroom Attendant. Könnte sein, dass das ein Fehler ist, den wir gerade aufgedeckt haben.
Nee, aber wenn du auf ihr Profil auf Letterboxd geht, she was married to Leslie Charteris and Edward Rubin, kein Wort von Billy Wilder, also das ist, glaube ich, schon einfach
eine andere Audrey. Ja, aber auch, da ist, auf IMDb ist keine Audrey Long da.
Ach, jemand hat aus Versehen die falsche Audrey auf Letterboxd
gecredited. Ja, genau, jemand hat aus Versehen nicht Audrey Young, sondern Audrey Long.
Ich muss mir das gleich mal merken, das fixe ich gleich noch einmal. Das kann ja so nicht stehen bleiben. Alright.
gut, dass wir das in der Episode haben.
Ja, wunderbar. Letterboxd fixen wir nachher. Gibt es noch Szenen, die ihr besprechen wollt? Noch irgendwas, was euch speziell einfällt zu diesem Film?
Ich hätte wahnsinnig gern die Hieronymus Bosch-Sachen gesehen.
Ja.
Das hätte ich sehr,
absolut.
Sehr gefeiert.
Ich fand die letzte Szene ziemlich eindrucksvoll gespielt. Einfach das Gesicht von Ray Milland und wie er abgeschlossen hat und seine Freundin ihn verzweifelt drum bringen will, zumindest einen Schluck zu trinken.
Ja.
Und er einfach gesagt, nee, wieso? Keine Ahnung, die ganze Szene. Und ich wusste, es wird auf nichts Böses rauslaufen, weil erstmal, also ich wusste nicht, dass es auf dem Buch basiert, aber ich wusste, okay, das ist 1945, das kann kein so ein Ende werden. Also
habe ich es ihm zugetraut.
Das kann einfach nicht so enden, wie ich fast gewünscht hätte, dass es geendet wird. Aber ich fand die Szene trotzdem sehr stark. Vor allem wegen der Performance.
Ja, ich fand sie auch also mega gut. Auch so, die, ne, wo sie dann die Waffe im Waschbecken in der Spiegelung sieht und super, super starker Moment und die Diskussion, die die beiden haben, ne? Also rougher Shit. Und ich meine, es ist ein bisschen clean dann aufgelöst, wo er dann sagt, ah, ich werde das jetzt aufschreiben, bla bla bla. Es ist dann sehr schnell so ein bisschen so happy ending.
Die letzten 60 Sekunden sind so ein bisschen. Ah, das ist so dieses Typische, wo man einfach so, okay, hauen wir noch den Twist rein.
Ja, das fühlte sich so ein bisschen an, okay, ja, wir können keinen Film releasen, der auf einen super Downer endet. Also in den letzten 60 Sekunden wird das Ganze noch so und kriegt das Ganze noch so einen positiven Spin und dann machen wir auch Schluss, bevor die Leute merken, dass wir gerade so ein bisschen disingenuous jetzt den Film positiv gesponnen haben, der es vielleicht gar nicht gewesen wäre. Weil ich meine, also die echte Geschichte ist ja halbwegs positiv dann ausgegangen, weil er hat das Buch ja wirklich geschrieben.
Ja.
Und das war ja auch ein Erfolg und alles. Also ne, es ist jetzt nicht komplett an der Wahrheit vorbei, es ist halt einfach nur alles sehr schnell und plötzlich so.
Ja, total.
Ich glaube, Ich glaube, was dem Film ein bisschen gut, also was dem Film tatsächlich gut getan hätte, wäre die Perspektive zu wechseln, habe ich drüber nachgedacht, zwischendurch. Also, weil ich glaube, dadurch, dass wir so viel Zeit mit ihm verbringen, sehen wir ja irgendwie so sein Downfall. Aber weil wir seinen Bruder und seine Freundin so kennenlernen, wäre es schon interessant gewesen, mehr von denen noch zu erfahren, so in der aktuellen Zeit. Wir haben ja so ein bisschen Flashback, aber, oder? Ja, ne? Wie sie sich kennenlernen.
Ja, wie sie sich kennenlernen halt in der Oper, ne? Wo er seine Jacke wiederholen will, aber dann.
Ja, aber vielleicht so, ja. Es wäre schon interessant gewesen zu sehen, ja, okay, wie hat es angefangen? Also gut, bei Alkohol ist es natürlich schwierig, aber ja.
Ja, ja. Ich glaube, wenn man den Film heute machen würde, würde man das machen. Ich glaube, für die Zeit war es die richtige Entscheidung, so bei ihm zu bleiben. Ne? Ich glaube, für die Zeit ist es halt. Es ist super relentless und es ist super, es prügelt dir, es geht schon so in die Misery-Porn-Richtung so ein bisschen, ne? Es prügelt dir einfach diesen Downfall ein und es wird immer schlimmer und es wird noch schlimmer und es wird noch schlimmer und es wird noch schlimmer. Aber ich glaube, dafür, dass es so ein erster Film war, der sich mit dem Thema so beschäftigt hat, ist das mit Sicherheit die eindrucksvollste Variante, das rüberzubringen und daher glaube ich auch für das Publikum der Zeit dann auch entsprechend effektiv.
Mhm.
Ich fand es immer noch effektiv. Ich fand es halt nur einfach repetitiv mit der Zeit und so ein bisschen langartig.
Ja.
Apropos Publikum der Zeit. Dieser Film wurde wie auch Double Indemnity für 7 Oscars nominiert. Best Picture, Best Actor für Ray Milland, Best Director, Best Screenplay, Best Cinematography, Best Editing und Best Music. Und er hat 4 gewonnen davon.
Krass. Yo.
Best Picture, Best Director, Best Screenplay und Best Actor für Ray Milland.
Oh, krass.
Yo. Also Billy Wilder 2-fach ausgezeichnet.
Mhm.
ziemlich genau 10 Jahre, nachdem er aus Deutschland abgehauen ist. Also 34 ist er geflohen.
Heftig. Ich meine, good for him. Ja. Ist interessant, dass es der Film ist.
Ja.
Aber, ja.
Aber ich glaube, das ist eben, weil es kein Film dieser, also, ne, deswegen meine ich, für das Publikum der damaligen Zeit ist er offensichtlich eingeschlagen. Also, ne.
Ja, ja.
Wir zeigen auch so die Reviews der Zeit und so. Ist halt einfach, ja, sowas gab es halt in der Art erstmal nicht. Und dann hatte das den gewünschten Effekt und dadurch auch die gewünschten Auszeichnungen.
Mhm.
Und das Lustige ist hier, der Komponist des Films, Miklos Rocha, würde man es wahrscheinlich aussprechen, der war noch mit 2 anderen Filmen nominiert. A Song to Remember und Alfred Hitchcocks Spellbound, für den er auch gewonnen hat. Deshalb, so technisch gesehen, hat auch der Komponist von hier A Lost Weekend auch einen Oscar gewonnen, nur halt für den anderen Film.
Lol. Einfach, this year I did all the movies.
Ja, genau.
Ja, es ist drei. 3 von den Nominierten waren halt von ihm, also ne, gut für ihn. Und er hat wohl so ein, ich glaube, ein Theremin oder so hat er verwendet. Das hat er bei Spellbound verwendet. Und dann fand das so geil bei Spellbound, dass es hier auch nochmal eingesetzt hatte. Und war dann hier bei Lost Weekend glücklicher mit seinem Score. Und er, ich glaube, laut seiner Meinung hätte er eher für, also fand, hätte er eher für Lost Weekend gewinnen müssen. Aber so, naja, okay. Ich nehme es für alle 3.
Das Theremin war so gut eingesetzt. Das hat mir so, ich fand es so cool.
Es ist sehr effektiv. Ja, und nach dem Release von The Lost Weekend, weil wir sind 1945, wurde Billy Wilder von der US-Armee angefragt für eine Mission der Psychological Warfare Division im besiegten Deutschland. Nämlich sollte er nach Deutschland reisen und helfen, die deutsche Filmindustrie zu entnazifizieren und wieder aufzubauen.
Okay.
Jo. Und er hat es angenommen. Und ich will da jetzt gar nicht zu lang drauf eingehen, weil es ist einfach krasse Geschichten und so weiter, die es dazu gibt und so. Ich habe mich jetzt mal hier so auf einen Moment, also es lohnt sich, das nachzulesen, weil es ist einfach super eindrücklich, aber wir reden hier über die Filme, es wäre jetzt hier irgendwie gefühlt eine eigene Episode, aber ich habe das, was mich so am krassesten, also was mich am meisten berührt hat, war so die Geschichte, wo er das erste Mal zurück im zerstörten Berlin war, weil er hat sich quasi von einem Fahrer vom Militär in den sowjetischen Sektor bringen lassen, weil da der jüdische Friedhof war, auf dem er vor mehr als 10 Jahren seinen Vater beerdigt hat.
Oh.
Wenn ihr euch erinnert, ne, wo er in Berlin gelebt hat, kam er seinen Vater zu Besuch und ist beim Besuch, also bei der Anreise mit dem Zug quasi gestorben. Und er hatte nicht das Geld, irgendwie den Leichnam nach Wien zu schicken oder so. Deswegen wurde der auf einem der jüdischen Friedhöfe in Berlin begraben. Und er wollte halt sehen, ob der noch da ist. Und von dem Friedhof war nahezu nichts mehr übrig. Der war von den Nazis schon verwüstet worden und dann halt während den Kämpfen auch noch von Panzern plattgefahren und so weiter. Also er hat irgendwie beschrieben, da waren Panzerspuren auf dem Friedhof und kaputte Militärfahrzeuge und halt einfach nicht mehr existent. Und krass fand ich auch, er hat dann bei dem Besuch bei diesem Friedhof einen Rabbi getroffen, der tatsächlich die ganzen Jahre mit seiner Frau in Berlin versteckt überlebt hatte und noch da war. Und dann erzählt hat, dass er, als die russische Armee einmarschiert ist, dass die beiden gedacht haben, ey, jetzt sind wir sicher. Und dann haben russische Soldaten seine Frau vergewaltigt und ermordet.
Oh Gott.
Und das war halt so, also Billy Wilder hat es damals so erzählt und er war immer noch gläubig, so, also, weißt du, weil es Billy Wilder nicht fassen konnte, dass man da auch noch irgendwie, ja, also einfach so. Und das hat wohl so eine, der verwüstete Friedhof und das Treffen mit diesem Rabbi hat einfach so einen gewaltigen Eindruck bei ihm hinterlassen, dass er, ja, also wir kommen dann in 2 Filmen dazu, dass er halt irgendwas auch noch im also er hatte mehrere Filme auch im Nachkriegsdeutschland gemacht, aber ne, speziell über das zerstörte Berlin und die Besatzung und so weiter, kommt schon noch ein Film dazu. Und seine Mutter, hat er dann im Laufe der Zeit erfahren, war aus Wien direkt nach Auschwitz gebracht worden, wo sie mit Sicherheit ermordet wurde. Da hört der Paper Trail dann auf, weil die Nazis haben jetzt nicht genau aufgeschrieben, wen sie alles vergast haben, aber sie ist auf jeden Fall nicht mehr rausgekommen. Ja.
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 Also, krasser, also richtig krasser Scheiß einfach. Mhm. Also einfach so zu überlegen, okay, du hast da irgendwie prägende Jahre deines Lebens in Berlin verbracht und dann haust du ab und dann kommst du wieder zurück und erlebst. Also gibt es auch so Geschichten, wo er darüber berichtet, wie es für ihn war, das erste Mal Berlin wiederzusehen und dass er es nicht wiedererkannt hat und so. Ne? Er ist an Orte gegangen, die er halt, ne, die so seine Lieblingsorte waren und die waren halt einfach nicht, die haben einfach nicht mehr existiert, so, ne? Da war nichts mehr und so. Also, irrer Scheiß. Und er auch so beschrieben hat, wie, boah, das fand ich auch, letzte Geschichte, aber das fand ich auch so krass, wo er so beschrieben hat, den Geruch der Stadt. Weil er hat so gemeint, du hast so die zehntausenden Leichen, die noch unter den Trümmern begraben waren und langsam verrottet sind, im Stadtgeruch einfach wahrgenommen. So einfach so, du bist in so ein...
Unvorstellbar.
Also, nur mal so, ne? Wenn einen das interessiert, harter Tobak, aber lohnenswert. Also, ich fand es super interessant. Und was ich auch interessant fand, wie Alfred Hitchcock auch, wurde Billy Wilder beauftragt, eine Dokumentation aus dem Footage aus den Konzentrationslagern zu produzieren. Und wie bei Hitchcock auch, wurde dieser Film quasi nie gezeigt. Also eigentlich dasselbe Ding, ne? Sie haben das produzieren lassen und dann gesagt, ja, aber jetzt wollen wir eigentlich die Deutschen nicht zu verstören, also zu sehr konfrontieren damit so. Mhm. Im Fall von Billy Wilder hat er ein Testscreening durchgesetzt in Würzburg, wo sie erst so eine leichte Komödie gezeigt haben und dann quasi den Leuten gesagt haben, ja, und jetzt haben wir noch einen neuen Film. Wir haben hier so Kärtchen, wo ihr ausfüllen könnt, wie ihr den findet.
Oh Gott.
Und von den 400 Anwesenden haben nur 20 sich wohl den gesamten Film angeschaut, die anderen sind aber alle gegangen. Der Film heißt Die Todesmühlen, kann man auf YouTube anschauen. Ist 20 Minuten lang oder so, falls es einen interessiert.
Okay.
Yo. Und das waren meine letzten Notizen zu dieser Zeit.
Dark time, dark movie.
Yep.
ja. wo ist der Film denn bei euch?
voll. Ja.
Ja, mal ja. Schnell.
Ja. Mal wo ist er?
Platz 3.
Ja.
Souverän hinter den zwei sehr guten und über den zwei ganz guten.
Ja, bei mir ist er tatsächlich auch genau in der Mitte. Ebenso über Major and the Minor unter Double Indemnity.
Genau, selbe Platzierung bei mir auch, weil durch die durch die Längen, die man im Film anfühlt, trotz seiner sehr beeindruckenden Machart, reicht er nicht an Double Indemnity und Five Graves to Cairo an. Mhm. Aber ich würde ihn höher einsetzen als Major and the Minor, auch wenn ich das gleiche Rating dafür gegeben habe, einfach weil er noch einfach mehr Substanz hat,
yeah,
als die positiv überraschende, aber halt doch sehr seichte Komödie, die halt Major and the Minor ist.
Absolut. Da kann ich zu 100% dahinter stehen, ja.
Das ist doch schön. Ja, sorry, das war eine sehr, sehr finstere Art, diese Episode zu beenden. Und wir kommen auch nicht beim nächsten Film direkt zu dem Film, der aus dem Berlin-Besuch entsprungen ist. Mhm. Der nächste Film, ich bin gespannt drauf, weil der wirkt so, der hat mich sehr erinnert an, erinnert euch an den Hitchcock-Film, der Kaiserwalzer hieß er auf Deutsch. The Empire Waltz, glaube ich. Nee, das ist der Billy Wilder-Film. Wie heißt der Hitchcock-Film? Billy Wilder-Film, ja. Auch irgendwas mit Waltz.
Waltz is
from Vienna.
Vienna, ja.
Genau, also nur beim Titel. Ich weiß nicht, doch, ich weiß ungefähr, worum es geht. Es geht um einen der Film springt in die vor Erster Weltkriegszeit nach Österreich-Ungarn. Und ich glaube, es geht um einen amerikanischen Grammophonverkäufer, der dem Kaiser von Österreich-Ungarn Grammophone verkaufen will, irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung, wie es zu diesem Film kam. Es klingt sehr bizarr, vor allem nach den Erlebnissen, die wir gerade geschildert haben und dass er davon inspiriert war, auch einen Film zu machen, der dann danach kommt mit A Foreign Affair. Aber zunächst reden wir über, wie es klingt, eine eher seichtere Komödie.
Okay.
Why not?
Ich bin gespannt.
Tja, also bis dahin, falls ihr The Lost Weekend gesehen habt, lasst uns wissen, wie ihr ihn fandet. Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek@gmail.com. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode mit dem Walzer des Kaisers. Bis dahin, macht's gut.
Bis dann.
Bye.